Bevor es losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. Unser Podcast wird gemacht von der Unternehmerschaft Düsseldorf. Wir sind das größte freiwillige Arbeitgebernetzwerk in Düsseldorf, dem Rheinkreis Neuss und dem Südkreis Mettmann. Bei uns erhält man Antworten auf Fragen, die man ansonsten niemandem stellen kann. Hier bekommt man Unterstützung, die außerhalb nicht zu haben ist. Wir beraten und begleiten die Unternehmen, schaffen eine Austauschplattform und sind eine Bühne für mehr Öffentlichkeit für unsere Mitglieder. Erleben Sie praxisnah unser Rundum-Sorglos-Paket. Mehr dazu unter www.unternehmerschaft.de.
Wir sind willensstark und unaufhaltsam. Da haben wir an manchen Stellen auch in der Kommunikation ein bisschen mit einem Augenzwinkern gearbeitet. Ein Beispiel dafür, wir haben Mitarbeitende in einen abgebrannten LKW gesetzt, bevor der verschrottet wurde, haben unser Logo vorne auf die Motorhaube gepackt mit dem Restart Fokus Zukunft. Die Mitarbeitenden hatten zu der Zeit auch schon unter Corona-Bedingungen natürlich die Masken auf. Und wir haben dann so einen Tenor gehabt, Corona, Feuer. Auf dem Weg zu unserem Kunden hält uns so schnell nichts auf. Zuversicht und Willensstärke, das sind wir.
Guten Morgen und wir können sagen, hier ist er wieder. Unser Podcast Düsseldorfer Wirtschaft. Wir begrüßen Sie heute recht herzlich am Ende der 17. KW. Und wir, Sie kennen uns hoffentlich noch, sind Christoph Sochert und Lisa-Marie Pitzner. Und wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur Folge 89.
Ja, auch ein herzliches Willkommen von mir. Wir hörten gerade Peter Dickmann. Mit dem eröffnen wir heute unsere neue Story-Serie, Themenwelt, wie immer Sie das gerne nennen möchten. Und die haben wir Zuversicht genannt. Warum gerade jetzt eine solche Serie? Seit Corona sind immer mehr Menschen in der Stadt, in NRW, aber in Deutschland Corona-müde. Sie sind ausgelaugt, erschöpft und belastet. So fühlen sich viele Menschen auch in unserem Freundes- und Bekanntenkreis. Und als wäre das nicht genug, jetzt kommt auch noch der Krieg in Europa dazu. Die Wirtschaft schwächelt, Produktionen müssen reduziert werden, wichtige Produktionsstandorte fehlen, die Logistik stottert, viele Fahrer fallen aus und so weiter und so weiter. Sie kennen die Geschichten alle auch aus Ihrem persönlichen und beruflichen Netzwerk. Umso wichtiger ist es nun, dass die Führungskräfte in unseren Betrieben Zuversicht verbreiten. Aber nicht gekünstelt, sondern nachhaltig, authentisch, so, dass es gelebt wird und dass man das auch einem glaubt. Und wie das funktionieren kann, darüber wollen wir jetzt in unserer neuen Serie sprechen und am Ende der Sendung dann mehr dazu. Lisa, willkommen zurück. Was war denn in dieser Woche für dich so besonders eindrücklich?
Ich glaube, ich kann sagen tatsächlich, dass es wahr wurde, dass ich mit einem eigenen Podcast in einer anderen Stadt an den Start gehen darf. Und ja, und das, glaube ich, war tatsächlich mein Highlight der Woche. Ich darf es, glaube ich, schon direkt mal vorwegnehmen. Es geht um den Podcast Gewirtschaftet. Und wenn man das jetzt geschrieben sieht, dann lässt sich erahnen, was hinter GE stecken mag. Natürlich, natürlich meine Heimatstadt Gelsenkirchen.
Ja, genau. Und den Trailer, die erste kleine Folge, konnten wir ja schon hören.
Genau.
Wie war das für dich so? Also ganz alleine und neu und ja.
Also ich muss natürlich sagen, dass du gefehlt hast. Aber
vielen Dank.
Aber du sprichst ja mein Intro ein, was sehr schön ist. Also ein bisschen hört man dich ja jetzt auch in Gelsenkirchen am Anfang jeder Folge. Ansonsten muss ich sagen, war es schon auch eine kleine Aufregung. Aber ich habe mich einfach riesig darüber gefreut, dass wir tatsächlich nach der Veröffentlichung der Teaser-Folge schon so viele angesteckt haben, die Lust haben, mit uns diese Podcast-Reise zu starten. Also wir haben nicht nur auf Instagram sehr schnell Zuwachs gefunden, man findet uns dort unter gewirtschaftet-podcast, sondern halt auch, wir haben uns vor kurzem nämlich in Gelsenkirchen alle wieder live getroffen im Rahmen der
Gala der Wirtschaftsinitiative und auch dort war der Podcast halt schon Thema. Und da hat man einfach mitbekommen, dass es ein immer werdender oder ein immer beliebteres Instrument ist, um halt nach außen hin zu kommunizieren. Ja, und demnach war die Freude da auch groß, nicht nur meinerseits, sondern auch von anderen, dass man da mal zusammen über bestimmte Themen spricht und sogenannte gute Gespräche führt. Ja, also
ja, genau, gute Gespräche aus Gelsenkirchen. Mhm. Ja. Genau. Ja, da freuen wir uns drauf. Ich glaube, damit füllst du auch eine Lücke in Gelsenkirchen, ja, im Herzen des Ruhrgebiets, wie du schön sagst. Genau. Es gibt ja schon interessante Podcasts aus Gelsenkirchen, mhm, zum Beispiel den von der Stadt, den finde ich ja auch ausgesprochen gut. Lerne auch viel darüber. Letztens war ein Podcast über die Herz-Jesu-Kirche, glaube ich, heißt sie. Ne? Da war ja auch die Gala, glaube ich. Ne? Kann das sein?
Ja, Heiligkreuz.
Heiligkreuz, so ja, genau. So genau. Ja. Über diese Veranstaltungskirche. Das war sehr interessant, auch so ein bisschen die Geschichte so erfahren. Ja, aber ich glaube, also nicht glaube, sondern ich weiß, so ein Podcast, wie du ihn machst, gibt es nicht.
Ja.
Gerade auch, dass du so Geschichten erzählst aus den Unternehmen, mit den Unternehmerinnen und Unternehmern zusammen oder den Menschen halt, die halt sowas machen. Finde ich persönlich ganz, ganz wichtig, weil einfach Wirtschaft ist wichtig in Gelsenkirchen. Da wird Leute arbeiten in Gelsenkirchen, Leute werden ausgebildet in Gelsenkirchen, Leute geben ihr Geld in Gelsenkirchen aus. Also Wirtschaft spielt eigentlich jeden Tag eine Rolle, aber so in Podcasts und auch sonst in Veröffentlichungen eigentlich eher wenig. Ja. Und deswegen ist das, glaube ich, eine Lücke, die man ausfüllen kann. Und da freue ich mich, dass du da ein neues Herzensprojekt gefunden hast.
Ja, das stimmt. Genau, das ist es. Und wie gesagt, jetzt, du hast es vorhin schon angesprochen, eine kleine Teaser-Folge gibt es schon mit Initiator Michael Grütering zusammen. Wir haben so ein bisschen mal in 8 Minuten darüber gesprochen, warum wir das eigentlich machen. Aber du hast es jetzt gerade auch schon mal so schön gesagt, warum es gut ist, darüber in Gelsenkirchen und über Gelsenkirchen auf jeden Fall auch nochmal dort in Podcast-Form zu sprechen. Und die nächste oder erste richtige Folge geht auch bald an den Start. Und wir haben einen sehr, sehr interessanten ersten Gast gefunden, und zwar den Filmemacher aus Gelsenkirchen, Frank Bögen, wird als Interviewgast dabei sein. Und darauf freue ich mich auch, weil wir natürlich erst einmal so richtig in die Gelsenkirchener Stadtgeschichte eintauchen, bevor wir dann uns die Menschen, die die Wirtschaft vorantreiben vor Ort, auch nochmal dazu holen.
Ah, das hört sich spannend an. Ja. Da bin ich gespannt.
Was war denn dein Moment der Woche?
Ja, ich habe auch was Neues, neue Geschichte. Wir haben vor einigen Stunden eigentlich erst eine Plakataktion in Düsseldorf gestartet. Mhm. Auf diesen Screens, wo die Anzeigen immer so wechseln nach 30, 40 Sekunden. Mhm. Und da bedanken wir uns jetzt bei der ersten Geschichte, die wir haben, für die Ausbildungsplätze in Düsseldorf. Wir bedanken uns bei den Unternehmen. Also es ist eigentlich ganz einfach. Danke für 11.000 Ausbildungsplätze bei der Wirtschaft. Weil es ja immer wieder auch das Thema gibt, Fachkräfteengpässe, Fachkräftemangel und wer bildet aus und wer bildet nicht aus und so weiter. Und hier machen wir nochmal deutlich, dass es sehr viele Ausbildungsplätze in der Stadt gibt und dass die halt hauptsächlich auch von den Unternehmen dann bereitgestellt werden. Und das ist nochmal so ein Eyecatcher in Düsseldorf. Und zufälligerweise läuft parallel direkt auch eine Veröffentlichung des Instituts Deutschen Wirtschaft zum Thema Ausbildungsmarkt, Fachkräfteengpässe. Mhm. Und das passt auch ganz gut zu unserer Anzeigenkampagne, aber auch zur Berufsorientierungsarbeit, die wir machen, indem wir zum Beispiel auch auf Berufe hinweisen, die entweder nicht so bekannt sind oder wo es jetzt schon einen Fachkräfteengpass gibt. Also insofern passt das ganz gut, und wer sich darüber dann noch weiter informieren möchte, das kann das bei uns auf der Webseite auch tun, unternehmerschaft.de, da stehen auch nochmal alle Kennzeichen drauf, Kennzahlen drauf und nochmal auch ein Bild von der Anzeige, also worum es eigentlich geht.
Ich habe es auch schon entdeckt. Ich fand, also ich muss ehrlich sagen, ich fand es auch irgendwie sehr berührend, das zu sehen. Das ist ja so ein ganz anderes Medium, was wir auch zum ersten Mal nutzen. Und ich fand es wirklich ganz, ganz toll, dass man da die Chance bekommen hat, mal diese Art von Werbung zu machen. Also deine Begeisterung teile ich.
Ja, das freut mich sehr. Also wir planen 5 Motive in einem Jahr, wo wir immer wieder so auf aktuelle Sachen auch hinweisen wollen. Mhm. Und bin gespannt auf die Response. Okay, Lisa Marie, dann starten wir, glaube ich, jetzt in den Podcast.
Und jetzt gibt es die Nachrichten aus den Unternehmen und der Region.
Viele Frachtschiffe stehen still und Güter stecken fest. Davon sind auch sehr viele Unternehmen in Düsseldorf betroffen. 95% der Unternehmen sind exportabhängig. Die Gründe kennen wir alle. Es ist der Überfall auf die Ukraine, aber auch die Covid-Situation in Shanghai. In einem sehr hohen Tempo werden etablierte Lieferketten und Transportwege im Augenblick gekappt. Was das für die Betriebe in Düsseldorf bedeutet, darüber berichten wir auf unternehmerschaft.de. Wie beurteile ich eigentlich Mitarbeiter, die fast ausschließlich im Homeoffice arbeiten? Mit dieser Frage hat sich das IFA in Düsseldorf beschäftigt. In einer aktuellen Beurteilung gibt es Lösungen, unter anderem zu der Frage, wie es am besten geht, wenn die zu beurteilenden Mitarbeiter im Beurteilungszeitraum in einem großen Umfang mobil gearbeitet haben. Mehr dazu im Netz unter arbeitswissenschaften.net. Seit 60 Jahren werden in Rath Transporter gebaut. Damals hießen die Modelle Bremer und Düsseldorfer, heute natürlich die Transporter-Ikone Sprinter. Anfang der 60er Jahre übernahm die damalige Daimler-Benz AG das Werk von der Auto-Union hier in unserer Stadt. 1962 gegründet, hatte sich zum größten Transporterwerk der heutigen Mercedes-Benz-Gruppe entwickelt. Bis heute wurden hier in Düsseldorf fast 5 Millionen Fahrzeuge produziert. Die ganze Geschichte gibt's unter unternehmerschaft.de. Bevor wir gleich zu den Terminen kommen und zu Lisa, die Sie nicht verpassen sollten, haben wir noch ein aktuelles Thema für Sie. Denn von den rund 4 Millionen Haushalten, die sich in Deutschland beim Putzen, Waschen und Ähnlichem unterstützen lassen, beschäftigen die meisten ihre Dienstleister schwarz, auch in Düsseldorf. Das soll jetzt geändert werden. Ein Bericht vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln.
Wenn der Job stresst, zu wenig Zeit für die Kinder bleibt oder gar Angehörige zu Hause gepflegt werden müssen, ist eine zuverlässige Haushaltshilfe Gold wert. Von deren Unterstützung profitieren vor allem die Frauen, die in knapp 3/4 der Familien noch immer mehr als die Hälfte der anfallenden Sorgearbeit schultern müssen. Tatsächlich nimmt jeder 10. Haushalt bei uns zumindest ab und zu Hilfe in Anspruch, um das Haus oder die Wohnung sauber zu halten. Knapp 8% der privaten Haushalte in Deutschland beschäftigen regelmäßig eine Haushaltshilfe, gut 2% tun dies gelegentlich. Deutlich größer ist der Anteil in jenen Haushalten, in denen ein pflegebedürftiger Angehöriger wohnt. Fast 29% dieser Haushalte lassen sich regelmäßig von einer Putzkraft unterstützen. Weitere knapp 5% greifen ab und zu auf entsprechende Angebote zurück. Keinen Unterschied macht es dagegen, ob Kinder unter 16 Jahren im Haushalt leben. Diese Familien beschäftigen trotz der oft hohen Belastung durch Arbeit und Kinderbetreuung nicht häufiger als andere Haushalte eine Hilfskraft. Legt man diese Daten zugrunde, summiert sich die Zahl der Haushalte mit einer Haushaltshilfe auf etwa 4 Millionen. Doch nur in rund 400.000 Haushalten arbeiten die Hilfen offiziell als Minijobber, sind als Reinigungskräfte sozialversicherungspflichtig beschäftigt oder selbstständig tätig. Das heißt, rund 3,6 Millionen Haushalte in Düsseldorf, NRW und Deutschland beschäftigen eine Haushaltshilfe, ohne deren Tätigkeit offiziell angemeldet zu haben. Dadurch sparen die Beteiligten zwar Steuern und gegebenenfalls Sozialabgaben, Zugleich fehlt den Haushaltshilfen jedoch beispielsweise der Versicherungsschutz bei einem Unfall und sie haben bei einer Erkrankung keinen Anspruch auf Lohnfortzahlung. Außerdem drohen sowohl dem Arbeitgeber als auch dem Arbeitnehmer Strafen, wenn die Schwarzarbeit entdeckt wird. Die Lösung könnten Gutscheine sein. In einem ersten Schritt sollen Alleinerziehende, Familien mit Kindern sowie Haushalte mit zu pflegenden Angehörigen auf diese Weise finanziell unterstützt werden, wenn sie eine angemeldete Haushaltshilfe beschäftigen. Damit könnte nicht nur die Schwarzarbeit im Bereich der haushaltsnahen Dienstleistungen verringert werden, vielmehr würden vor allem Frauen von der Arbeit im Haushalt entlastet, sodass sie eine reguläre Berufstätigkeit aufnehmen oder diese ausweiten könnten. Das würde auch den Fachkräfteengpass auf dem deutschen Arbeitsmarkt entgegenwirken. Unterm Strich rechnet sich das möglicherweise auch für den Staat. Wenn die Kosten für die Gutscheine durch die höheren Steuereinnahmen aus vermehrter Erwerbstätigkeit mehr als wettgemacht werden.
Damit Sie nichts verpassen, jetzt das, was wichtig wird in der kommenden Woche in der Düsseldorfer Wirtschaft.
Hier kommen meine Vorschläge für KW 18 und für KW 19. Am 11. Mai findet der diesjährige Düsseldorfer Arbeitgebertag statt, gemacht natürlich von uns, von der Unternehmerschaft Düsseldorf. Mit dabei sind unter anderem Fritz Jusen von TUI, Oberbürgermeister Dr. Keller, dann der Programmpunkt Verleihung des Rheinischen Innovationspreises und Uwe Schulz vom WDR, unser Moderator für verschiedene Programmpunkte. Los geht's, Achtung, in diesem Jahr um 17 Uhr, nicht wie bislang um 16 Uhr, aber wie gewohnt gibt's alle Infos dazu unter www.arbeitgebertag-düsseldorf.de. Am 12. Mai spricht Rechtsanwältin Veronika Jonas von den Arbeitgeberverbänden Emscher-Lippe in einer Online-Veranstaltung über die Thematik Dienstwagenregelung und Fahrradüberlassung. Beginn ist um 10 Uhr. Weiterführende Infos finden Sie im Netz unter www.unternehmerschaft.de. In der innovativen Atmosphäre des Floras in Bilk treffen sich ebenfalls am 12. Mai ab 16 Uhr unsere Mitglieder des Ausbilderkreises hier aus Düsseldorf. Neben den traditionellen Regularien gibt es einen kurzweiligen Vortrag zu den Generationen Y und Z und mehr Infos zu allem Programm und zum Tag an sich gibt es unter www.derausbilderkreis.de. Das Kompetenzzentrum Frauenberuf Düsseldorf und Kreis Mettmann bietet ja seit 2 Jahren den Tageskurs zum betrieblichen Pflegecoach an. Geschäftsführende und Personalverantwortliche erhalten Kenntnis darin über die neuen Pflegegesetze für Unternehmen und sie erfahren, welche Handlungsoptionen es gibt, um betriebliche Angebote für pflegende Mitarbeitende zu entwickeln. Am 18. Mai findet ein neuer Intensivkurs zu dem Thema statt und Anmeldungen können bis zum 11. Mai im Netz noch abgegeben werden. Googeln Sie einfach mal Kompetenzzentrum Frauenberuf Düsseldorf Kreis Mettmann und Sie erhalten alles, was Sie dazu wissen müssen. Ja, und das waren alle Terminvorschläge und jetzt geht's weiter mit unserer neuen Story und natürlich mit Christoph.
Kennen Sie die Geschichte von den drei Fröschen, die in dem Sahnebottich gefallen sind? Der erste war ein Pessimist, sagte sich, es ist eh alles verloren und ertrank. Der zweite war ein Optimist, wartete nach der Devise, es wird schon ein Wunder passieren und ertrank ebenfalls. Der dritte war zuversichtlich, strampelte mit seinen Beinen so lange, bis er somit die Sahne steif geschlagen hatte und stieg aus dem Bottich. Diese kleine Geschichte zeigt ziemlich gut, wie wichtig Zuversicht sein kann. Zuversicht beschreibt einen positiven Motivationszustand, eine innere Einstellung, die auf dem Erleben der eigenen Handlungsfähigkeit beruht. Gerade in turbulenten und schwierigen Zeiten erwarten Menschen von ihren Führungskräften, dass sie zuversichtlich vorangehen und eine sinnvolle Zukunftsvision aufzeigen. Deshalb haben wir unsere neue Story schlicht Zuversicht genannt. Und dabei geht es nicht um naiven Optimismus, sondern um Nachhaltigkeit und eine klare Kante. Sie versetzen uns in die Lage, der Angst zu trotzen und Spielräume zu nutzen. Denn zuversichtliche Führungskräfte leiten innovative Organisationen, haben höhere Umsätze und beständigere Teams, das sagen vor allen Dingen Studien. Aber wie kann das funktionieren? Das wollen wir in den nächsten Wochen hier an dieser Stelle im Podcast in unserer neuen Themenwelt klären. Den Anfang macht heute in unserer Sendung Peter Diekmann. Den Krisen- und Kommunikationsmanager kennen Sie schon aus anderen Folgen und aus unseren beliebten Seminaren. Peter Diekmann erzählt uns heute seine ganz persönliche Mutmachgeschichte und in der kommenden Folge wird er Ihre Fragen beantworten. Was wollten Sie als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, als Entscheider im Unternehmen, als Führungskraft zum Thema Zuversicht schon immer mal wissen? Was brennt Ihnen in diesen schwierigen Zeiten auf der Seele? Auf welche Fragen suchen Sie eine Antwort? Dann schreiben Sie uns an sochert@unternehmerschaft.de. Und am kommenden Freitag wird Peter Diekmann Ihre Fragen hier an dieser Stelle beantworten. Und jetzt frei für Peter Diekmanns Mutmachgeschichte.
Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass ich heute ein bisschen etwas über das Thema Zuversicht berichten darf. Und zwar Zuversicht unter dem Aspekt Führung, nämlich den Mitarbeitern in schwierigen Zeiten Zuversicht zu geben. Jetzt mag man erstmal sagen, und das ist auch berechtigt, Mensch, wie kann denn das gelingen? Ja? Gerade wenn wir uns Themen vorstellen wie Corona, Ukraine-Krise, Einflüsse, die von außen auf die Unternehmen zukommen, die signifikant beeinträchtigen, die wir aber nicht kontrollieren können. Was können wir denn da tun? Und wir haben ein ganzes Bündel an Möglichkeiten, von denen ich Ihnen ein paar heute anhand eines Beispiels vorstellen möchte. Dazu würde ich Ihnen gerne die Geschichte eines Unternehmens erzählen, nämlich dem Dachdeckerbetrieb meines Bruders. Er hat klassisch als älterer Sohn den heimischen Familienbetrieb in vierter Generation übernommen, hat 36 Mitarbeiter, ist also ein relativ großer Handwerksbetrieb. Und für Sie noch zur Information als Hintergrund, ich habe mein Büro auch mit auf dem Betriebsgelände meines Bruders. Das ist ein relativ großes Gelände mit einem, er ist das mal Büro-Lagerkomplex, der gut 1000 Quadratmeter allein an Gebäudefläche umfasst. Stellen Sie sich folgende Situation vor, vor 2 Jahren. Es ist Mittwoch, der 24.06.2020, nachts, mitten in der Nacht, 0.30 Uhr. Ich liege in meinem Bett und schlafe und an meiner Haustür klingelt es Sturm. Ich werde davon wach, gehe zur Tür, davor steht die Polizei. Ich öffne und der Polizist sagt mir, Herr Diekmann, das Betriebsgelände brennt. Der erste Gedanke, den ich hatte, war, Mensch, habe ich zu den Polizisten gesagt, hinten auf dem Gelände, da in dem Lagerbereich, da sind immer so 30, 40 Gasflaschen von diesen großen Flaschen. Mein Bruder braucht die zur Verarbeitung von Bitumenbahnen. Bitte sofort der Feuerwehr sagen, dass das gefährlich dort ist. Da sagt der Polizist mir, Herr Diekmann, die sind alle schon explodiert. In dem Moment war mir klar, dass wir nicht über irgendeinen kleinen Brand sprechen, sondern dass womöglich von dem Betrieb nicht viel übrig sein wird, oder besser gesagt von den Gebäuden. Und genau das war leider auch der Fall. Ich bin dann direkt zum Betrieb gefahren. Da waren 100 Feuerwehrleute im Einsatz noch um diese Zeit oder waren gerade dabei zu löschen. Am Ende des Tages oder der Nacht, muss man ja sagen, ist ein gut 800 Quadratmeter Büro-Hallenbereich komplett zerstört gewesen. Es sind mehrere Fahrzeuge in den Flammen untergegangen und es ist auch ein Mobilkran in den Flammen untergegangen. Und das sämtliches Werkzeug, ich sage es mal bis zum Hammer von den Mitarbeitenden, ist in den Flammen untergegangen. Und um auf unser Thema Zuversicht zu kommen, ich stand nachts mit meinem Bruder auf der anderen Straßenseite. Wir haben zugesehen, wie die Feuerwehr gelöscht hat. die übrigens einen super Top-Job gemacht haben, die Herrner Feuerwehr, haben sich konzentriert, Nachbargebäude zu retten sozusagen und haben gesagt, wir müssen das gezielt abbrennen lassen. Gute Entscheidung. Und wir haben nachts davor gestanden, vor diesen Flammen, haben den Feuerwehrleuten zugeschaut und haben schon überlegt, Mensch, okay, was ist das, was uns morgen früh erwartet? Was müssen wir tun? Vor allem eben mit Blick auf die 36 Mitarbeitenden. Und wir hatten genau das Bild, die stehen morgen um 6 Uhr da, kommen die an, wollen anfangen zu arbeiten und die sehen nur Schutt und Asche. Mehr ist da nicht übrig. Und uns war ganz klar, wir brauchen von vornherein ganz wichtige, starke Botschaften für das Team. Und zwar im Sinne eines Zukunftsbildes, dass wir sofort umschwenken von diesem Unglück hin zu, was für eine Perspektive steckt denn da drin. Und genau das haben wir gemacht, dass wir uns in den nächtlichen Momenten schon mal eine Strategie zusammengelegt haben, die wir später noch erweitert haben und die genau das betrachtete. Wir haben im Prinzip eine Framing-Kampagne gemacht und ein Zukunftsbild gezeichnet. Die Kernbotschaften für uns da drin waren erstmal, der Wiederaufbau macht uns leistungsstärker denn je, die Chance, die da drin steckt, und Zuversicht und Stabilität zeichnen uns aus. Wir haben das ganz grob in 4 Kampagnenelemente geteilt. Das waren erstens, wir machen sofort weiter. Zweitens, wir werden optimal bauen. Drittens, wir werden unterstützt. Viertens, wir sind willensstark und unaufhaltsam. Ich möchte Ihnen die einzelnen Kampagnenelemente jetzt mal grob skizzieren. Das erste, wir machen sofort weiter, das war mit eines der wichtigsten Signale. Mein Bruder hat sich ganz früh am nächsten Morgen, wir waren eigentlich nicht zum Schlaf gekommen, dran gesetzt, hat schon benachbarte Betriebe abgeklappert per Telefon, hat Bekannte angerufen, hat gesagt, wir brauchen Fahrzeuge, wir brauchen Werkzeug, leiht uns, was ihr uns leihen könnt. Und der Erfolg war großartig. Wir haben ganz viele Nachbarbetriebe gehabt aus dem Bereich Dachdecker, aus dem Bereich Heizung, Sanitär, Garten, Landschaftsbau, die uns Fahrzeuge, Werkzeug, alles zur Verfügung gestellt haben. Mit dem Ergebnis, der Brand war von Mittwoch auf Donnerstag. Bereits am Freitag waren schon 50% der Mitarbeitenden wieder auf Baustellen. Am folgenden Montag waren 100% der Leute wieder auf Baustellen, hatten Fahrzeuge, Werkzeuge, konnten arbeiten. Unter dem Stichwort, wir machen sofort weiter, hat mein Bruder ein paar Tage später, am 1. Juli, direkt einen Junggesellen eingestellt. Also jemand, der in einem anderen Betrieb seine Ausbildung gemacht hat und dann an dem Punkt nicht übernommen werden konnte, um auch ein ganz klares Signal an die Mannschaft zu senden, hier geht's voran, ja, wir haben hier eine Zukunftsperspektive. Zweitens, wir werden optimal bauen. Ich möchte Ihnen jetzt nicht die Details des Grundstücks, der Aufteilung, der Bauten, wie sie in den 70er Jahren erstellt worden sind, von meinem Vater skizzieren. Aber es gab da viele Dinge, wo man aus heutiger Sicht sagen würde, Mensch, für eine optimale Arbeitsvorbereitung, Prozessflüsse, kann man das heute viel, viel besser machen. Und wir haben direkt in diesem Zusammenhang uns verschiedenste Stichpunkte rausgesucht und gesagt, okay, wenn wir neu bauen, was wir jetzt tun werden, werden wir Punkt A, B, C ganz optimal, ganz anders machen. Und das bringt uns Chancen. Wir werden dadurch besser werden. Drittens, wir werden unterstützt. Wir haben uns Unterstützung von außen geholt. Zum Beispiel durch den Oberbürgermeister der Stadt Herne, zum Beispiel durch den Präsidenten des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks. Der Oberbürgermeister netterweise war zum Beispiel bei uns vor Ort, hat mit den Mitarbeitenden gesprochen. Solche Unterstützung durch Prominente war natürlich grandios, weil die haben A, den Mitarbeitern Mut zugesprochen, B, auch schon gesagt, Mensch, dass ihr es so schnell schafft, und da kommt jetzt auch der Zusammenhang innerhalb dieser Kampagne, dass ihr es so schnell schafft, wieder überhaupt zu arbeiten, auf den Baustellen zu sein, das ist grandios. Und das hat natürlich die Mitarbeitenden enorm auch nochmal gepusht und hat denen Motivation gegeben. Und selbstverständlich haben wir diese ganzen Gespräche auch in gewisser Weise initiiert, weil wir gesagt haben, Mensch, im Rahmen unserer Kampagne ist es total wichtig, Unterstützung von außen zu kriegen und Zuspruch. Wir haben das noch ausgeweitet dadurch, dass wir unter anderem das Unternehmenslogo genommen haben und es durch einen Zusatz Restart Fokus Zukunft ergänzt haben und dadurch so eine Art Aufbruchlogo, ja, Aufbruch nach dem schweren Brand kreiert haben. Dieses Logo haben wir auf ganz klassischen Aufklebern produziert, auf kleinen Magnettafelchen produziert, haben das verteilt. Die Mitarbeitenden haben das alle so als Identifikation aufs Auto gepappt und es kamen viele Leute von außen, aus der Region, die sich das auch auf ihre Fahrzeuge genommen haben. Und das war natürlich ganz großartig. Da haben wir auch über Social Media so einiges gemacht, dass eben auch von außen da ein Wahnsinnszuspruch kam und gesagt wurde, Mensch, dass ihr jetzt hier so weitermacht und das Ganze wieder aufbaut, das ist grandios. Also da auch die Unterstützung von außen nochmal ein bisschen getriggert. Viertens, wir sind willensstark und unaufhaltsam. Da haben wir an manchen Stellen auch in der Kommunikation ein bisschen mit einem Augenzwinkern gearbeitet. Ein Beispiel dafür, wir haben Mitarbeitende in einen abgebrannten LKW gesetzt, bevor der verschrottet wurde, haben unser Logo vorne auf die Motorhaube gepackt mit dem Restart Fokus Zukunft. Die Mitarbeitenden hatten zu der Zeit auch schon unter Corona-Bedingungen natürlich die Masken auf und wir haben dann so einen Tenor gehabt, Corona, Feuer, auf dem Weg zu unserem Kunden hält uns so schnell nichts auf. Zuversicht und Willensstärke, das sind wir. Wir haben also durch verschiedene Kampagnenelemente immer wieder diese Zuversicht, Willensstärke, unaufhaltsam, immer wieder getriggert in der Mannschaft. Was haben wir beim Framing getan? Das ganz Wichtige dabei ist, sind eigentlich drei Faktoren. Nämlich erstens, das Unglück anzunehmen. Also nicht einfach sagen im Sinne von die schöne neue Welt, da wollen wir hin. Das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Aber im ersten Schritt zu sagen, ja, es ist ein großes Unglück, das uns getroffen hat. Und aus dem Unglück heraus entwickeln wir uns aber. Also erstens das Unglück annehmen. Zweitens, wir haben verschiedene Framing-Ebenen aufgebaut. Die eine ist, wir sind handlungsfähig. Wir haben hier das Zepter in der Hand und wir haben auch unsere Zukunft in der Hand. Nächste Ebene ist, wir haben einen Plan. Wir wissen genau, wo wir hinwollen, wie wir bauen werden, wie es aussehen wird, wie wir unsere Arbeitsprozesse verbessern. Weiterer Aspekt, wir werden unterstützt von außen und auch von dem näheren Umfeld. Und eine ganz wichtige Ebene, dieses Team hat die Kraft und die Kompetenz, auch unter diesen unschönen Bedingungen seine Zukunft in die Hand zu nehmen und zu gestalten. Und dann als dritten Aspekt, das haben wir über alle zur Verfügung stehenden Kanäle in zig Varianten kommuniziert. In jedem persönlichen Gespräch, sowohl der Meister meines Bruders, mein Bruder, ich, also alle, die wir in dem engen mitarbeitenden Kontakt waren. Wir haben über Facebook Dinge gemacht, natürlich auch mit dem Blick auf die Außenwirkung, aber auch mit dem Blick auf eine Innenwirkung. Und so haben wir auch noch zusätzlich ganz viele Kanäle genutzt, um eben immer unsere ganz, ganz klare Framing-Vorgabe zu stützen und zu kommunizieren. Ja, wir sprechen heute hier über Zuversicht und wenn ich nochmal an den Anfang meiner Gedanken zurückgehe, ja, wir haben das Äußere, Stichwort Corona, Ukraine-Krise, was auch immer, das haben wir nie im Griff. Was wir aber im Griff haben, ist, wie wir auf das Äußere reagieren, was wir daraus machen und wie wir daraus unsere Zukunft mit einem positiven Framing selber gestalten. Und das gibt eine ganze Menge Kraft und Zuversicht. Ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben. Glück auf!
Dies, liebe Hörerinnen und Hörer, war Kommunikations- und Krisenexperte Peter Diekmann zum Thema unserer neuen Themenwelt Zuversicht mit seiner Mutmachgeschichte und seinen Learnings. Und wie Christoph eben schon gesagt hat, in der kommenden Woche beantwortet Peter Diekmann Ihre Fragen. Was wollten Sie schon immer zum Themenblock Zuversicht, Motivation und Mut machen wissen? Was brennt Ihnen als Entscheider Führungskraft oder Mitarbeiter auf der Seele. Schreiben Sie Ihre Fragen super gerne direkt an Christoph an sochert@unternehmerschaft.de. Ja, und damit kommen wir zum Ende unserer heutigen Sendung. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Und uns hören Sie dort, das wissen Sie ja, wo Sie am liebsten Ihre Podcasts hören. Und natürlich auch immer bei uns im Netz unter www.unternehmerschaft.de. Dort können Sie übrigens auch alle Informationen zur Sendung nochmal nachlesen. Ja, und in diesem Sinne danken wir Ihnen, dass Sie heute mit dabei waren. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und einen guten Start dann in die neue Woche. Bis zur kommenden Ausgabe, Ihr Moderatorenteam Christoph Sochert und ich, Lisa Marie Fitzner. Das war die Düsseldorfer Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast aus Ihrer Region. Eine Produktion gemeinsam mit Frank Wiedemeyer. Und verpassen Sie auch nicht unser Radiomagazin. Jeden Mittwoch ab 19:04 Uhr auf Antenne Düsseldorf.